möchte einfach nochmal dran erinnern, so an die letzten Teile, das ist jetzt der siebte Teil heute, also die siebte Reihe. Wir nähern uns dem Allerheiligsten, heute ist der zweite Teil vom Heiligtum, heute geht's zum Schaubrotetisch und zum Räucheraltar mit dem Weihrauch. Wir haben gelernt, dass die Stiftshütte erfüllt ist in Jesus. Wir haben von der Umzäunung gehört, vom Eingang, dass es ein Innen und ein Außen gibt. Wir hatten den Brandopferaltar uns angeschaut, das Waschbecken. Dann ging es weiter zum Zelt der Zusammenkunft. Wir haben uns die Bretter und die Sockel angeschaut, die Säulen und die Vorhänge, die verschiedenen, und diese vier Zeltdecken. Und heute, also letztes Mal, haben wir das Heiligtum betreten, haben uns den Leuchter angeschaut und heute eben schauen wir uns diesen Schaubrotetisch und den Räucheraltar an. Wenn ihr in dem, was ihr jetzt hört über diese Stiftshütte, über dieses Heiligtum, wenn euch irgendwas auffällt, wenn euch irgendwas anspricht, heute wurde es schon genannt, wenn euer Herz durch irgendwas berührt wird, dann merkt es euch bitte, ihr braucht es am Schluss. Schreibt es euch auf oder genau, merkt es euch. Also, wir kommen zum Schaubrotetisch. Der Schaubrotetisch, der stand im Heiligtum direkt gegenüber dem Leuchter, den wir uns letztes Mal angeschaut haben. Wir lesen in 2. Mose 25, 23 bis 30 über den Tisch für die geweihten Brote. Lass einen Tisch aus Akazienholz machen, einen Meter lang, einen halben Meter breit und drei Viertel Meter hoch. Lass ihn mit Gold überziehen und mit einer goldenen Schmuckleiste einfassen. Er soll auch einen Rahmen von 10 cm Höhe haben, der ebenfalls von einer goldenen Schmuckleiste eingefasst ist. Lass vier goldene Ringe für ihn anfertigen und an den Kanten der vier Füße befestigen. Die Ringe sollen dicht an dem Rahmen sein und als Ösen für die Stangen dienen, damit man den Tisch tragen kann. Die Tragstangen sollen aus Akazienholz sein und ebenfalls mit Gold überzogen werden. Lass schließlich die Schüsseln und Schalen, die Kannen und Kellen anfertigen, die für das Trankopfer gebraucht werden. Auch sie müssen aus reinem Gold hergestellt werden. Auf dem Tisch sollen die geweihten Brote immer vor mir ausgelegt sein. Und in 3. Mose 24, Abvers 5 lesen wir: Außerdem sollst du 12 Brote aus besonders feinem Mehl backen. 2 Krug Mehl sollst du für jeden Leib nehmen. Leg die Brote in 2 Stapeln zu je 6 Broten auf den goldenen Tisch vor dem Herrn. Leg auf jeden Stapel reinen Weihrauch. Dieser soll anschließend anstelle des Brotes als Opfer für den Herrn auf dem Altar verbrannt werden. An jedem Sabbat sollen diese Brote vor dem Herrn ausgelegt werden. Das ist eine dauernde Bundesverpflichtung von Seiten der Israeliten. Die Brote, die sie im Heiligtum essen sollen, stehen Aaron und seinen männlichen Nachkommen für alle Zeiten zu. Denn diese Brote sind ein besonders heiliger Teil der Opfer, die dem Herrn durch das Feuer dargebracht werden. Also wir lesen hier von diesem Tisch, der da steht. Auf dem Tisch sind diese 2 Stapel, jeweils 6 Fladenbrote übereinander gelegt, und das symbolisiert diese 12 Stämme Israels. Und für diese Herstellung der Schaubrote, da war eine ganz bestimmte Priesterfamilie, nämlich die Kaatiter, zuständig, und die sollten diese Brote backen. Und diese Schaubrote heißen auch wörtlich, wenn man sie übersetzt, Brot des Angesichts oder auch Brot der Gegenwart. Die Priester hatten diese Brote in seiner Gegenwart, in diesem Heiligtum durften diese hohen Priester dieses Brot essen. Stellvertretend eigentlich für das ganze Volk. Und auf jeden dieser Brotstapel wurde Weihrauchharz gelegt. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Weihrauch beschäftigt. Ich hatte echt keine Ahnung vor dieser Predigt von Weihrauch. Und es war ganz spannend, ganz interessant eigentlich, was da passiert. Diese Gewinnung von diesem Harz, diese Kostbarkeit von Weihrauchharz. Was das heißt, wenn man dieses Harz praktisch räuchert, da werden Duftstoffe verbreitet, die, die zum Beispiel Verwesungsgeruch schlucken, die Blutgeruch schlucken, die desinfizierend wirken, die heilend wirken, gerade gegen Asthma oder gegen Arthrose, glaube ich. Also ganz interessant, irgendwie ist so ein kleiner Nebeneffekt, der mich schon wieder begeistert hat eigentlich, was da schon wieder drin steckt, einfach wie wenn Gott befiehlt, da Weihrauch zu räuchern, was das dann noch heißt. Einfach so nebenbei, das ist einfach, das ist Gott. Dieses Weihrauchharz, das wurde auf die Brote gelegt, aber da das Brot eben gegessen wurde von den Priestern, wurde das Brot eben nicht verbrannt, sondern dieses Harz, da kommen wir nachher noch dazu, wenn wir zum Räucheraltar kommen. Auf diesem Schaubrotetisch, da stand auch Wein als Trankopfer. Und bei dem einen oder anderen klingelt es jetzt ja schon vielleicht, was das so zu bedeuten hat für uns. Der Schaubrotetisch, das ist ein Hinweis auf Jesus und uns Gläubige im Neuen Bund. Der Tisch aus Akazienholz, das Akazienholz ist uns jetzt schon oft begegnet in der Stiftshütte. Dieses harte, dieses ewige Holz, dieses unverderbliche Holz, ein Bild für die Ewigkeit. Gott ist ewig, El Olam, ja. Erfüllung in Jesus. Jesus ist das ewige, unvergängliche Leben. Er sagt selber von sich, ich bin das Leben und ich will dir ewiges Leben geben. Und das mit Gold überzogen, klar, die Heiligkeit, die Göttlichkeit. Und der Schaubrotetisch, der symbolisiert auch Gottes Versorgung. Wenn wir die Geschichte vom Volk Israel lesen, ab Auszug aus Ägypten, eigentlich schon viel früher, ab Abraham, noch schon viel früher, hat schon immer für seine Menschen gesorgt. Aber an dem Volk Israel, da wird es einfach deutlich, wie er sie durch die Wüste führt, wie er dieses Manna gibt, wie er Wachteln schickt, ja, sogar zum Essen. Und das begegnet uns auch im Lukas-Evangelium, wo auch über diese Speisung der 5000 berichtet wird, wie Jesus diese 5000 versorgt, aus dem Nichts, aus zwei Broten und, waren 5 Brot und 2 Fische, glaube ich. Und am Schluss haben sie noch 12 Körbe übrig gehabt, also sogar Überfluss. Glaubst du das? Gott versorgt auch dich, und zwar überreich. Und im Vater unser, Jesus hat uns dieses Gebet gelehrt, seinen Jüngern, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott versorgt dich täglich, einfach täglich. Wir dürfen daran festhalten, wir dürfen ihm vertrauen. Und ich glaube, wenn ich jetzt das Mikro freigeben würde und sagen würde, was hast du schon versorgungsmäßig mit Gott erlebt? Ich glaube, wir wären heute Abend noch hier. Ja, ich glaube, wir haben alle wirklich Zeugnisse, wo Gott versorgt, oder wir haben gehört von Glaubensgeschwistern, wie Gott versorgt hat. Der Schaubrotetisch weist auf Jesus. Er sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. In Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Das heißt doch nichts anderes, als dass Jesus ausreicht. Er ist alles, was wir brauchen. Und wir sehen, wie Menschen lechzen nach Status, nach Aussehen, nach Bedeutung, nach körperlicher Befriedigung, nach Beziehungen, nach Geld, nach Besitz, nach Macht. Ja, die Liste geht weiter und weiter. Sie jagen nach diesen Dingen nach, vielleicht wir auch, immer mal wieder. Wir auf jeden Fall, als wir Jesus noch nicht kannten, sind diesen Dingen nachgejagt, um Erfüllung daraus zu bekommen, um irgendwas daraus, ja, so ein Mangel, da ist ein Mangel bei jedem. Und ich finde es immer wieder so bezeichnend, wenn man die Schlagzeilen liest von berühmten Menschen, denen reicht der Ruhm nicht. Irgendwann, dann sind sie berühmt, aber dann töten sie das ab mit Drogen oder mit Alkohol oder dann am Schluss kommt noch Suizid, einfach weil das einfach nicht ausreicht. Nichts reicht aus. Nichts. Und ich habe dieses Zitat gelesen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber wenn du den weltlichen Dingen nachjagst, dann können sie dich nur auffüllen, ja? Und das aber nur für kurze Zeit, nämlich bis zum nächsten Wunsch, den du hast. Aber wenn du Jesus nachjagst, dann kann er dich erfüllen. Und alle, die das schon erlebt haben, das ist ein Riesenunterschied. Du kannst äußerlich sogar Mangel haben, aber innerlich erfüllt sein. Ja? Paulus schreibt, ob ich reich bin oder arm, ob ich zu essen habe oder ob ich Hunger oder satt bin. Ja, ich bin reich. Ich bin gesättigt. Ich bin erfüllt. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es dein Vorrecht, sich von Gott erfüllen zu lassen, von diesem Jesus sich erfüllen zu lassen. Und das ist auch immer wieder eine Entscheidung. Ja, ich will. Ja, auch wieder eine Antwort, immer wieder. Weil von ihm ist doch die Fülle da. Ja, und da hat jeder von uns so seine Baustelle, wo wir wirklich am Lernen sind. Du willst mich wirklich erfüllen. Du willst mich sättigen. Ich bin gesättigt mit allem guten Dingen in meinem Leben. Diesen Glauben zu stärken, boah, das wünsche ich uns allen. Gerade in dieser Baustelle, ja, wo jeder so, wo der Vorschlaghammer immer wieder kommt. Wisst ihr, was ich meine? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus ist das Wort. Und wenn du ein Kind Gottes bist oder auch noch nicht, dann kannst du dich auch mit seinem Wort stärken. Dann begegne dir der Wahrheit. Dann begegne dir der Fülle in Gottes Wort. Der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wir leben von seinem Wort. Das ist unsere Nahrung. Das ist unsere tägliche geistliche Nahrung. Und wenn wir die nicht nehmen, wir verkümmern. Wir wachsen geistlich, wenn wir dieses geistliche Brot in uns nehmen. Und die Frage ist, bist du hungrig nach Gottes Wort? Ich habe in Sprüche, lese ich immer wieder diesen Vers aus Sprüche 27, Vers 7. Der Satte verachtet den besten Honig. Das heißt doch nichts anderes. Da ist einer, der hat sich mit irgendwas hat er reingehauen und dann lässt er das Gute stehen. Ja? Das ist wie wenn ich, keine Ahnung, an einer Currywurstbude mir den Magen vollhau. Und dann lädt mich jemand ein zu einem 5-Gänge-Menü, exklusiv, beste Wahl. Ich bin satt. Schade, das wäre jetzt so fein gewesen, aber ich bin satt. Ja? Und das Gleiche passiert doch eigentlich auch mit den Dingen, mit Gottes Wort, wenn wir gefüllt sind mit irgendwelchem Unsinn oder auch Dingen, die nicht wichtig sind. Ja, manchmal fehlt doch dann einfach auch der Hunger nach diesem guten Wort Gottes. Wie sind deine geistlichen Mahlzeiten? Sind sie frisch? Nimmst du aus erster Hand, sprich aus der Bibel, oder lebst du aus zweiter Hand, aus Predigten, was andere dir sagen und Dinge? Und erlebst es gar nicht. Das, was Klaus eigentlich auch beschrieben hat vorher, diese Stimme zu hören, das kommt aus der Intimität mit Gott, aus diesem Alleinesein mit ihm, mit seinem Wort. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch, steht im Psalm 23. Nimmst mich herzlich in Empfang und schenkst mir den Becher voll ein. Deswegen komm an seinen Tisch, entscheide dich dafür, komm an seinen Tisch und genieß die Mahlzeit, die dir bereitsteht. Und das täglich, das immer. Das nächste ist Brot und Wein. Das bedeutet nichts anderes eben, Gemeinschaft mit Gott. Gott will Beziehung mit den Menschen und Gemeinschaft im Heiligtum. Die Priester aßen vor Gott an diesem Sabbat, diese Schaubrote, das war Gemeinschaft mit diesem Gott. Auf dem Tisch sollen die geweihten Brote immer vor mir ausgelegt werden. Wie gut ist das denn? Immer. Gott will fortwährende Gemeinschaft. Er sagt nicht, okay Leute, ihr seid Christen, am Sonntagmorgen ist hier die Begegnungsstätte, da kann ich euch begegnen bis zum nächsten Sonntag, ja? Immer, immer, fortwährend der Heilige Geist lebt in uns. Das ist immer, einfach immer Gemeinschaft. Und bei Jesus sehen wir das auch so mit dem Essen. Jesus hatte viel Gemeinschaft mit Essen, ja. Er war bei Simon eingeladen. Er hat zum Zachäus gesagt, steig herunter, heute bin ich dein Gast. Er weiß, zusammen essen bedeutet Gemeinschaft. Zusammen essen ist Freundschaft. Zusammen essen ist Beziehung, ja. Und im neuen Bund können wir Gläubige eben auch innigste Gemeinschaft mit Gott haben. Warum? Warum können wir das? Wir haben es vorher gesungen. Allein durch Gnade stehe ich hier. Mutig komme ich vor den Thron. Warum? Weil es vollbracht ist. Weil der Vorhang zerrissen ist. Genau, das sehen wir auch wieder an der Stiftshütte. Wir haben uns bekehrt. Wir haben geglaubt. Ja, wir Wo bin ich? Unsere Sünden sind abgewaschen, genau, und wir gehen weiter, wir lassen uns reinigen beim Waschbecken. Wir richten uns nach Gottes Wort, wir gehen rein ins Heiligtum, wir leben im Licht Gottes. Der Heilige Geist wohnt in uns, der Leuchter, der Geist der Wahrheit, der Geist der Erkenntnis. Ja, diese sieben Geister. Und das ist der Grund, warum wir in dieses Allerheiligste können, warum wir diese Gemeinschaft haben, schon im Heiligtum, durch Gemeinschaft mit Gott. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Und der Schaubrotetisch, da kommen wir zum nächsten Punkt, weist auf das Abendmahl im neuen Bund hin. Jesus nahm dann ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Und in der Apostelgeschichte, da lesen wir, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Gemeinschaft steht so, das ist so wichtig, ja, und wir erleben das, wir haben es jetzt am Freitag eben, ihr habt auch schon Zeugnis darüber gegeben, wir haben Gemeinschaft erlebt, wirklich wertvolle, gute Gemeinschaft. Wir haben erlebt im Abendmahl, wie das begeistert mich auch immer wieder, wie dieser Leib, wenn wir das Brot teilen, da ist ein Brot und es wird verteilt in alle, ja, dieser Ausdruck von nochmal Gemeinschaft und Gott will das, er hat es ja so gesagt. Jesus hat ja gesagt, das ist mein Leib, den gebe ich euch. Ja? Im neuen Bund wurden wir mit Christus, mit Jesus Christus zu einem Leib vereint. Wo in der Stiftshütte noch diese Stapel waren mit 12 Broten, so gibt es jetzt nur noch ein Leib. Nämlich Jesus ist der Leib. Du hast vorher auch schon gesagt, ein Leib, ja? Du, ein Leib, ein Geist, ein Leib. Ja, diese 12 Stämme, sie blieben separat, aber wir wurden vereint, das lesen wir auch im Epheser 2, Vers 16, Jesus hat die Juden und Heiden durch das Kreuz in einem Leib mit Gott versöhnt. Das ist seine Idee von Gemeinde, dieser Leib, er ist das Haupt und wir die Gemeinde, die weltweite Gemeinde sind sein Leib. Wir wurden vereint aus allen Stämmen, aus allen Nationen. Das ist gewaltig. Und Jesus ist das Haupt und jeder Einzelne darf von diesem Brot essen. Er darf sich stärken, er darf von diesem Brot des Lebens nehmen. Er darf diese innige Gemeinschaft haben. Und dazu brauchen wir eben keinen Stellvertreter. Wir brauchen keinen Stellvertreter. Du brauchst keinen, der für dich glaubt. Du glaubst, du bist Kind Gottes, wenn du Kind Gottes bist. So. Das war der Schaubrotetisch. Und jetzt kommen wir zum Räucheraltar. Wir gehen weiter. Der Räucheraltar stand dann unmittelbar vor dem Vorhang. Vor dem Vorhang. Ihr wisst, welcher Vorhang. Der Vorhang. Ja? Der Vorhang, der an Ostern, der am Kreuz, als Jesus geschrien hat, es ist vollbracht, dieser ist zerrissen von oben bis unten. 2. Mose 30, 1 bis 10. Du sollst auch einen Räucheraltar machen lassen, auf dem Weihrauch verbrannt wird. Er muss aus Akazienholz bestehen und viereckig, einen halben Meter lang, ebenso breit und einen Meter hoch sein. Seine Hörner müssen aus einem Stück mit ihm bestehen. Lass ihn mit reinem Gold überziehen, seine Platte, seine Wände und seine Hörner. Und lass ringsum eine goldene Leiste anbringen. Unter dieser Leiste müssen an beiden Seiten je 2 goldene Ringe angebracht sein, durch die die Tragstangen gesteckt werden können. Die Stangen müssen aus Akazienholz sein und mit Gold überzogen werden. Stell diesen Altar vor dem Vorhang auf, hinter dem sich die Bundeslade und ihre Deckplatte befinden, von der ich aus dir begegnen will. Aaron soll jeden Morgen, wenn er die Lampen zurichtet, wohlriechenden Weihrauch auf ihm verbrennen. Auch wenn er gegen Abend die Lampen aufsetzt, soll er Weihrauch aufsteigen lassen. Dieses Räucheropfer soll auch in künftigen Generationen regelmäßig vor Jahwe aufsteigen. Ihr dürft keine fremden Duftstoffe auf diesem Altar verbrennen, auch keine Brand- oder Speiseopfer. Auch keine Trankopfer darf über ihm ausgegossen werden. Einmal im Jahr soll Aaron mit dem Blut des Sühnopfers der Versöhnung an seinen Hörnern die Sühne vollziehen. Das gilt auch für alle weiteren Generationen, denn der Altar ist höchst heilig für Jahwe. Also wir haben es mit was Höchstheiligem, also es steht eigentlich heilig, heilig, also da ist eine Steigerung. Das war Gott heilig und wir lesen immer wieder im Alten Testament, das ist uns ein bisschen fremd, wenn Menschen dagegen verstoßen haben, die es eigentlich besser hätten wissen müssen, dass da Gott eigentlich ganz schön krass vorging. Und so war es auch mit dem Räucheraltar. Er stand eben direkt vor dem Allerheiligsten. Und jeden Morgen und jeden Abend, da nahm dieser hohe Priester diese frische, heiße Kohlen vom Brandopferaltar, die durch das Brandopfer geheiligt waren, diese Kohlen. Er brachte das praktisch ins Heiligste rein und darauf verbrannte er eben diesen Weihrauch. Eine ganz besondere Mischung, eine ganz spezielle Mischung für dieses Räucherwerk und die nur für genau für diesen Zweck verwendet werden durfte. In 2. Mose 30, 9 steht, ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen und auch kein Brandopfer, kein Speiseopfer. Ihr sollt kein Trankopfer auf ihm ausgießen. Und die Söhne Aarons, der Nadab und der Abihu, die haben es nicht so genau genommen. Die haben fremdes Feuer genommen. Die haben Feuer genommen, die sie sich selbst entzündet hatten und das nicht durch diesen Altar geheiligt war. Und dadurch waren sie ungehorsam und wurden bestraft, nämlich mit dem Tod. Die haben die dann rausgezogen. Und das ist krass, wenn man das liest, aber das zeigt auch, es ist Gott heilig. Es ist heilig. Und was hat der Räucheraltar eben mit uns zu tun? Wir haben es vorher schon gehört. Dieser Weihrauch, dieser aufsteigende Weihrauch, wir haben es gesungen, Let the Incense Arise. Ja, das sind die Gebete. Dass der Räucheraltar symbolisiert das Gebet. Und Jesus sitzt zur Rechten, lesen wir, gerade auch in Römer 8, Vers 34, er sitzt zur Rechten, er ist der hohe Priester, er ist der Anwalt. Wir erinnern uns auch an das biblische Weltbild. Er sitzt oben zur Rechten, über allem. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Er ist dein Anwalt. Er ist dein Hohepriester. Und auch im Hebräer steht ganz viel über Hohepriester, dass Jesus unser Hohepriester ist. Das Räucherwerk, dieser aufsteigende Rauch, das sind die Gebete der Gläubigen. Ihre Anbetung, das Lob Gottes, dein Lob. Schon der David war es vielleicht im Psalm 141. Der Psalmschreiber schreibt auf jeden Fall, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Ja, da finden wir schon das drin. Und in der Offenbarung 5, Vers 8, da lesen wir, und als es, also das Lamm, die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe. Und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Da haben wir's. Das Gebet, wenn wir zu Gott beten, das ist Ausdruck von unserer Abhängigkeit. Das ist Beziehung. Wir wollen diese Beziehung. Und unsere Gebete steigen dann wie dieser Weihrauch von unserem Herzen eigentlich als dieser Wohlgeruch zu Gott auf. In 2. Mose 30, 8, da steht, es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn. Vorher haben wir gesungen, Tag und Nacht, Nacht und Tag, lass den Weihrauch aufsteigen. Tag und Nacht, Nacht und Tag, also rund um die Uhr. Und in Lukas 18 lesen wir, eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Das ist Gott wichtig. In Beziehung zu ihm zu bleiben, zu ihm zu beten, dann kommt eben ein Gleichnis, dieses Gleichnis von der Witwe. Die Frage ist, ist automatisch jedes Gebet, was auf der Welt gebetet wird, das irgendwie christlich erscheint, ist es automatisch sowas, so ein Weihrauch, der da hochsteigt? Ist jedes Gebet ein Wohlgeruch vor dem Herrn? Da finden wir einiges in der Bibel dazu. Also Mose wurde ausdrücklich befohlen, dass dieses Räucherwerk nur für Gott zubereitet werden sollte und niemals für den eigenen Gebrauch. Da lesen wir eine Warnung, 2. Mose 30. Stelle das Weihrauchgemisch in dieser Zusammensetzung niemals für deinen eigenen Gebrauch her. Es ist für den Herrn geheiligt. Wer es herstellt, um daran zu riechen, wird aus dem Volk ausgestoßen und muss sterben. Krass. Aber Gott ist heilig. Und was könnte das für uns bedeuten? Was bedeutet das für uns und unsere Gebete? Ich habe 2 Punkte. Erstens, wenn wir beten, dann geht es nicht um uns, sondern tatsächlich um die Ehre Gottes. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, sagt Jesus. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das heißt, unsere Gebete, sie dienen zur Ehre Gottes. Jesus hat es uns gelehrt. Die Frage ist, wie viele Gebete werden denn aus Eigennützigkeit gebetet? Da finden wir was dazu. In Jakobus 4. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt etwas. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Also da gibt's Gebete, die steigen eben nicht wie ein Wohlgeruch auf, weil sie sind durchs Ego geprägt, weil es handelt nur um uns, nur wir, ich. Ja. Aber es gibt auch einen Wohlgeruch von den Gebeten der Gerechten. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Also wir können da eigentlich ganz gelassen sein. Es geht immer wieder um unser Herz. Wie ist unser Herz ausgerichtet? Was ist denn ein Gerechter? Was lesen wir? Die Sprüche sind voll der Gerechte. Pünktchen, Pünktchen. Wenn du willst, was ein Gerechter ist, dann lest die Sprüche durch. Im Neuen Bund sowieso. Wer ist gerecht? Wir sind gerechtfertigt und alleine durch das Blut. Ein gerechter Mann, ein gerechter Mensch ist sozusagen einer, der weiß, dass seine Gerechtigkeit allein aus Gott kommt. Allein aus dem Blut. Nichts, wir können nichts dazu tun. Nichts. Nichts. Ein gerechter Mensch ist auch aufrichtig. Aufrichtig zu sich selbst, zu seinem Herz. Aufrichtig zu Gott und zu den Menschen. Das ist so wichtig. Und dann kannst du immer da anfangen, weitermachen, wo du gerade bist. Nämlich, wenn du merkst, boah, ich spiele ja was vor, ich bin ja voll der Heuchler, ja, dann fang da an. Herr, ich bin ein Heuchler, hilf mir, bitte vergib mir. Ja, ich möchte kein Heuchler sein, dann bist du ja aufrichtig, du bist ein Heuchler. Das ist Aufrichtigkeit, das liebt Gott. Fang da an, wo du wirklich gerade mit deinem Herzen stehst. Boah, Gott stellt sich so dazu. Das sind Gebete, die steigen auf. Ein gerechter Mensch ersucht in allem die Ehre Gottes. Auf jeden Fall kämpft er darum. Er kämpft darum und bittet immer wieder Gott, Herr, ich will ein Herz haben, das dich aufrichtig ehrt. Es soll nicht um meine Ehre gehen, es geht um deine Ehre. Veränder mein Herz. Ich weiß nicht, ich bete es. In Matthäus 6, Vers 5, da steht, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Die Gebete, die du betest, um Anerkennung von den Menschen zu bekommen, das ist ein Weihrauchgemisch nach deinem eigenen Gebrauch oder für dein eigener Gebrauch. Und es gibt auch Menschen, die halten sich besser oder höher für andere Gläubige. Sie erheben sich so innerlich über ihre Geschwister. Sie bilden sich tatsächlich was ein auf das, was sie, keine Ahnung, was sie erlebt haben, welche Verdienste sie schon gehabt haben, welche Dienste sie machen. Ja, da kommt ja, Stolz hoch. Ich glaube, das sind Gebete, die nicht aufsteigen. Ich glaube, die enden ganz schön da, wo sie angefangen haben. Der zweite Punkt ist der Name Jesu. Ja, wir beten oft im Namen Jesu, aber der Name Jesu ist kein Zauberwort, ja, ist kein Mantra oder so, das man einfach so benutzt, ja, in Jesu Namen. Wenn ich immer Jesu Namen sage, dann ist das auf jeden Fall, da ist sicher. Das ist ganz sicher erhört. Nee, warum beten wir im Namen Jesus? Was heißt das eigentlich, im Namen Jesu beten? Wenn wir im Namen Jesu beten, dann heißt das, dass wir aus unserer Stellung in Christus beten. Ja, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir beten in Jesus, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nur durch seinen Verdienst hat er uns zu Priestern gemacht. Und wir stehen alleine durch Jesus Christus vor Gott und können so als Priester für andere Menschen, für ganze Nationen, wir können Fürbitte leisten. Und ich glaube, das sind die Gebete, die aufsteigen, Tag und Nacht. Ja, als ein Wohlgeruch vor dem Herrn. Und als letzter Punkt fand ich noch so spannend, wenn man sich das Heiligtum so anschaut. Ich glaube, auf der nächsten Folie. Ja, nee, eins. Ah, ist egal. Das reicht wieder nicht. Wenn man sich so das Heiligtum, der Raum anschaut, der Leuchter, der Schaub, die Schaubrote, dieser Räucheraltar, irgendwie hat es mich erinnert, dass der Räucheraltar auf die wahren Anbeter zeigt. Ja? Doch es wird die Zeit kommen, sie hat schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrhaftigkeit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Und das heißt doch im Heiligtum, nochmal gerade eins weiter, genau im Heiligtum, der Leuchter, wir sind von seinem Geist bestimmt. Wir sind von der Wahrheit erfüllt, von diesem Brot des Lebens, von dieser Speise. Und dann sind wir diese Anbeter, die am Räucheraltar stehen. So dieser Ganze hat für mich nochmal so eine neue Dimension einfach gegeben. Das will ich sein, ich will dieser wahre Anbeter sein. Und das bin ich auch, durch Christus sind wir das. Der ganze Raum des Heiligtums weist eben auf diese wahren Anbeter. Und wir sehen jetzt genau, in Jesus ist die ganze Stiftshütte erfüllt. Angefangen von der Tür über das Lamm, das lebendige Wasser, das Licht der Welt, das Brot des Lebens und der Vertreter im Gebet, diese Gebete. Und das nächste Mal, wenn die Reihe weitergeht, dann sind wir im Allerheiligsten angekommen bei Yahweh selbst. Und die Frage ist jetzt so an dich, was ich vorher schon gesagt habe, was ist dir jetzt hängen geblieben von dem, was du gehört hast? Was nimmst du wirklich jetzt in die nächste Woche mit, sei es nur ein kleiner Satz oder ein Wort oder irgendwas? Da gibt's irgendwas. Und ich gebe jetzt einfach noch kurz Zeit, dass ihr das für euch so sammelt, vielleicht auch Gott eine Antwort gibt in einem Gebet, also still, für jeder für sich so, einfach eine Antwort geben. Ja, das will ich oder, oh ja, das... Oh. Zeig mir das nochmal diese Woche, da will ich einsteigen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der für uns ist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Gemeinschaft mit uns haben will. Das ist ja auch der Grund, warum du, Jesus, gekommen bist. Du wolltest, dass der Weg wieder frei ist. Du willst Gemeinschaft. Und ich danke dir, dass es wieder möglich ist. Ich danke dir, dass es möglich ist, an dich zu glauben. Und wir glauben, ja, du bist der Sohn Gottes, Jesus. Du bist gekommen und hast uns die Sünde weggenommen. Du hast uns gereinigt, du hast uns zum Vater hingeführt und wir dürfen diese Beziehung leben. Herr, und ich bete, dass wir das mehr und mehr einfach erfahren. Jeder wirklich vor dir, wenn er mit dir alleine ist, dass er deine Stimme hört. Dass diese Beziehung wächst, dass diese Beziehung Wurzeln schlägt. Ich danke dir, dass deine Gnade wirklich mit jedem ist, dass deine Güte uns nachjagt. Und ich danke dir für dein Wort. Boah, das ist so voll. Ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir für den Reichtum darin. Ich danke dir, dass diese Stiftshütte, dass das ein Abbild ist von der echten, ja, von der himmlischen, dass da noch eine ganz andere Dimension ist und dass du willst, dass wir dich aber auch immer mehr erkennen, die Breite, die Tiefe, die Höhe, dass du erfahrbar bist. Ich preise dich dafür und ich bete es für uns, dass wir wollen, dass wir unser Ja immer wieder geben. Ja, ich will dich mehr erkennen. Ich will, dass du mich reinigst mehr und mehr von dem ganzen Schrott, der immer noch an mir dran klebt und den ich manchmal auch nicht loswerden will. Herr, ich will wollen. Das soll unser Gebet sein. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der die Gebete von Aufrichtigen, du erhörst sie. Sie steigen wie ein Wohlgeruch hoch. Ich danke dir für diese ganzen Beispiele, für dein Wort. Sie sind wahr. Das, was du sprichst, es ist wahr. Und wir beten dich an als diesen Jesus, der von sich selbst sagt, du bist der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben das Leben, wir wollen das Leben und wir sind dir auf ewig dankbar für das Leben, das du uns gegeben hast. Preis sei dir in alle Ewigkeit. Amen.